Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer analysieren wir jede Woche aktuelle Ereignisse. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. 8. März, Internationaler Frauentag, Tag der Frauenrechte und 23. Februar, ein Freitag, an dem 5 Frauen in Österreich von Männern ermordet wurden. Da liegt etwas gewaltig im Argen und Österreich ist ganz vorne mit dabei. Österreich ist im internationalen Vergleich nämlich eigentlich ein sehr sicheres Land, außer für Frauen. Die Frauenmordrate hierzulande ist höher als in anderen Ländern. 2023 wurden laut Medienberichten 28 Frauen ermordet. 26 davon waren Femizide. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was ist ein Femizid? Warum bringen Männer Frauen um? Und da vor allem Frauen, die ihnen nahestehen. Was müsste getan werden, um Morde an Frauen zu verhindern? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Daria. Daria hat im letzten Jahr die Theorieseminare für Frauen bei Junge Linke organisiert und in der Lehrwerkstatt unser Bildungsprogramm organisiert und geleitet. Außerdem arbeitet sie bei einer NGO in Wien und es freut mich extrem, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist, um darüber zu sprechen, was wir gegen Gewalt an Frauen tun können, Daria.
Ja, danke für die Einladung.
Steigen wir gleich ein mit der ersten Frage, nämlich mit der Frage, wann ein Mord als Femizid bezeichnet wird. Nicht jeder Mord an einer Frau ist auch ein Femizid, sondern es geht dabei ja explizit darum, dass Frauen Opfer von Morden werden, weil sie Frauen sind. Gleichzeitig denken sich die Männer ja dann aber nicht bewusst, ich bringe sie jetzt um, weil sie eine Frau ist. Was ist denn dann damit gemeint, dass Femizide Morde an Frauen wegen ihres Geschlechts sind?
Also Femizide sind anders ausgedrückt Fälle von geschlechtsbezogener Gewalt. Das klingt erstmal etwas abstrakt, aber es bedeutet im Endeffekt, dass Femizide Morde sind, in der das Geschlecht von der Ermordeten eine Rolle spielt. Das heißt, Femizide umfassen auch ein breites Spektrum von Taten, also von der Abtreibung weiblicher Föten, eben weil sie weiblich sind, über Ehrenmorde durch Familienmitglieder bis hin zu Morden durch Ex-Partner. Und dann, wie du sagst, das Motiv ist dann nicht das Frausein des Opfers. Also der Täter denkt sich nicht, du bist eine Frau, deshalb bringe ich dich um. Stattdessen geht es um patriarchale Strukturen. Also es ist die Rolle von Frauen in der Gesellschaft, die sie in diese verletzliche Rolle bringt. Das heißt, Frauen sind in unserer Gesellschaft den Männern untergeordnet. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist also keines, das auf Gleichheit beruht, sondern ein hierarchisches. Und was das genau bedeutet, können wir sonst vielleicht später noch einmal anschauen. Aber dadurch, dass Frauen in ihrem Sein und ihrem Tun seit Jahrhunderten Männern untergeordnet sind, ist es auch kein Wunder, dass bei Männern das Gefühl aufkommt, dass sie Frauen auf ihren Platz zurückverweisen müssen. Und das ist eine sehr abgemilderte Art zu sagen, dass Frauen brutalste Gewalt angetan wird. Das heißt, Femizide sind gesellschaftlich gesehen so die Spitze eines Eisbergs, der die Abwertung von Frauen allgemein und besonders Gewalt an Frauen beinhaltet. Ich würde aber trotzdem nicht zu sehr abstrahieren. Also klar, ja, das Motiv des Mordes ist nicht das Frauensein des Opfers, es sind eben strukturelle Gründe, die zu Femiziden führen. Es ist die Rolle von Frauen in der Gesellschaft, die vor allem Männern das Gefühl gibt, Macht über Frauen zu haben und sie in der Folge zu töten dürfen. Runtergebrochen bedeutet es aber immer noch, dass sich patriarchale Gewalt in Gewalt an Frauen äußert, eben weil sie Frauen sind. Und dass halt diese dann auch überwiegend von Männern verübt wird. Und deshalb braucht es eben diesen Begriff Femizid, um dieses Phänomen genau zu beschreiben.
Das bedeutet dann aber im Umkehrschluss eben auch, dass nicht jeder Mord an einer Frau gleich ein Femizid ist, eben wenn bei diesem Mord Geschlechterverhältnisse keine Rolle gespielt haben, oder?
Genau, ja. Also wenn sich die Ursache von einem Verbrechen dann nicht auf das Geschlechterverhältnis zurückführen lässt, haben wir es nicht mit einem Femizid zu tun. Aber man muss auch sagen, dass das ungleiche Verhältnis zwischen Frauen und Männern unsere sämtlichen Beziehungen durchdringt, weshalb Morde an Frauen sehr häufig Femizide sind.
Das zeigt sich ja auch daran, dass Österreich im internationalen Vergleich sehr gut darin ist, Morde insgesamt zu verhindern, aber nicht darin, Morde von Männern an Frauen zu verhindern. Vielleicht schauen wir uns da die aktuelle Situation an. Wie viele Femizide passieren da jährlich? Wie schaut es im internationalen Vergleich aus?
Genau, also Österreich ist relativ gut darin, Morde im kriminellen Umfeld zu verhindern, aber schlecht darin, Femizide zu verhindern. Um vielleicht ein Beispiel zu geben, 2020 wurden in Österreich 43 Menschen ermordet, aber von diesen 43 Mordopfern waren 31 Frauen. Und damit hat Österreich so eine Art Alleinstellungsmerkmal, weil in kaum einem anderen Land in Europa werden mehr Frauen ermordet als Männer. In den meisten Ländern werden mehr Männer ermordet und das dann beispielsweise so im Kontext von Drogen- oder Bandenkriminalität. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt in Österreich keine offizielle Femizidstatistik. Statistiken werden beispielsweise von den autonomen österreichischen Frauenhäusern rausgegeben, aber die stützen sich dann auf Medienberichte zu ermordeten Frauen. Und wenn man sich dann darauf stützt, dann wurden zwischen 2019 und 2023 jährlich ungefähr zwischen 24 und 39 Femiziden verübt. Und im Vergleich zur Bevölkerungsgröße von Österreich ist es eine sehr hohe Zahl. Und dann auch im internationalen Vergleich steht Österreich nicht besonders gut da. 2020 wurden beispielsweise auf 100.000 Frauen in Österreich 0,6 Frauen umgebracht. Und die Zahl war in dem Jahr nur in Kroatien, Litauen und Lettland höher. Und zu unterst in der Statistik stehen dann so Staaten wie Spanien, Schweden und Griechenland. Da bewegt sich diese Zahl der Femizide bei 0,16 bis 0,32 auf 100.000 Frauen. Und man muss dazu sagen, dass auch hier nur in einzelnen Ländern wie Spanien Femizide gesondert erfasst werden. Deshalb sind auch hier die Zahlen nur Richtwerte. Entsprechend arbeiten die verschiedenen Statistiken auch mit unterschiedlichen Definitionen. Oft werden dann nur Intimizide, also Femizide im Kontext von Nahbeziehungen, erfasst. Das heißt, die Dunkelziffer ist mit Sicherheit auch höher.
Österreich ist also ein sehr trauriger Spitzenreiter. Und ich muss sagen, dass ich auch wirklich nicht verstehe, weshalb das nicht offiziell erfasst wird. Das wäre ja auch der erste Schritt, wenn man sagen würde, man sieht das Problem und man nimmt das ernst. Und damit man Morde verhindern kann, muss man das einerseits erfassen und andererseits muss man aber auch noch eine andere Frage stellen, nämlich weshalb es so häufig zu Männergewalt gegen Frauen kommt und auch im schlimmsten Fall dazu, dass Männer dann Frauen töten. Weil umgekehrt ist es ja nicht der Fall. Frauen bringen ihre Männer nicht um, wenn sie sich von ihnen trennen oder weil sie unter Anführungszeichen eifersüchtig sind.
Ja, dafür müssen wir wieder über das Geschlechterverhältnis reden. In unserer Gesellschaft wird ja fast ausschließlich zweigeschlechtlich gedacht. Das heißt, es gibt Männer und Frauen und man glaubt, dass diese sich fundamental unterscheiden. Und dabei werden, wie schon gesagt, Männer den Frauen übergeordnet und diese Hierarchie wird dann mit der Natur meistens erklärt. Aber in Wahrheit sind es halt gesellschaftliche Prozesse, die zur Besserstellung von Männern in der Gesellschaft führen. Und in der Geschichte und an verschiedenen Orten der Welt finden sich zwar unterschiedliche Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, aber in den allermeisten Fällen sind Männer immer noch das wichtigere, höhergestellte Geschlecht. Sprich, Männer bekleiden Machtpositionen in Politik und Wirtschaft, sie verdienen mehr, ihnen werden mehr Kompetenzen zugestanden und so weiter. Aber das erklärt natürlich noch nicht, warum Frauen so viel Gewalt angetan wird. Und dafür müssen wir über Männlichkeit reden. Die vorherrschenden Bilder von Männlichkeit, also davon, wie Männer zu sein haben, wie sie sich zu verhalten haben, sind immer wieder gesellschaftlicher Veränderungen unterworfen. Und das Ideal von Männlichkeit ist dadurch auch immer instabil. Und dadurch besteht natürlich auch ein konstanter Druck auf Männer, sich immer wieder als das wichtigere und überlegenere Geschlecht zu beweisen. Und als Mann einer Frau zu unterlegen sein, sich nicht durchsetzen zu können, das wird von vielen Männern als Kränkung und als Erniedrigung wahrgenommen. Und diese vermeintlichen Kränkungen werden als Notwehrsituationen wahrgenommen, die Gegenmaßnahmen zur Sicherung von der eigentlichen Männlichkeit dann fast schon zwingend oder mindestens als gerechtfertigt erscheinen lässt. Und entsprechend muss dann die Frau wieder auf ihren Platz verwiesen werden, oft halt auch mit Gewalt. Und so soll dann die Stellung des Mannes als unabhängig von Frauen wiederhergestellt werden. Und gerade auch in Fällen von Femiziden innerhalb von Beziehungen spielt dann dieser Kontrollverlust eine große Rolle. Es gibt kriminologische Modelle, die zeigen, dass Femizide passieren, weil eben der Täter diesen Kontrollverlust über das Opfer nicht ertragen kann.
Mhm. Kontrollverlust heißt dann quasi, die Person will nicht mehr mit mir zusammen sein, hat quasi einen eigenen Willen und Bedürfnisse, die sie nicht mit meinen decken, sondern denen vielleicht sogar entgegenstehen. Also die andere Person ist schlichtweg auch eine selbstständige Person, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht komplett von der anderen Person abhängig macht und denen unterordnet. Und das führt dann in der Reaktion quasi zu verletzten Gefühlen, die sie dann in Gewalt an Frauen ausdrücken oder darin eskalieren. Kann man das so sagen?
Ja, also Gefühle wie Eifersucht und Enttäuschung, die kennen wir natürlich alle. Was zu den Taten führt, ist eben dieses Anspruchsdenken. Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig zu unterscheiden. Und da geht es zum Beispiel auf um einen Anspruch auf die Beziehung, auf den Körper der Frau, auf ihre Aufmerksamkeit und halt auch um eine mangelnde Impulskontrolle. Also Männer lernen in ihrer Sozialisierung nicht wirklich mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Und das in Kombination mit der Wahrnehmung von eben dieser eigenen Machtposition führt zu Gewalt an Frauen. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich das Verhalten von Männern, die Frauen töten, entschuldigen will, sondern es geht hier einfach mal darum, über die Ursachen von Gewalt an Frauen zu reden und diese zu verstehen. Und weil eben dieses Bild von Männlichkeit alle Gesellschaftsschichten durchzieht, ist Gewalt an Frauen eben nicht auf ein bestimmtes gesellschaftliches Milieu oder eine Schicht beschränkt, sondern zieht sich auch wirklich durch die gesamte Gesellschaft. In Nahbeziehungen zeigt sich dieses Geschlechterverhältnis ganz besonders, weshalb Femizide oft in Beziehungen oder Familien verübt werden. In mehr als der Hälfte aller Frauenmorde weltweit ist der Täter der Partner bzw. Ex-Partner oder ein Familienmitglied. Und mehr als ein Drittel von allen Frauentötungen sind Femizide innerhalb der Partnerschaft.
Mhm. Deshalb sind Trennungen so eine extrem gefährliche Zeit für Frauen, oder?
Genau. Also der gefährlichste Zeitpunkt für eine Frau ist eigentlich meistens die Trennung und die Zeit kurz danach. Wobei aber Gewalt auch selten aus dem Nichts kommt. Ein Femizid in einer Beziehung, dem geht meistens eine gewaltvolle, kontrollierende Beziehung voraus. Und vielleicht, um auch die Häufung von Femiziden in Ex-Partnerschaften zu verstehen, müssen wir auch darüber reden, wie sich der Kapitalismus auf das Patriarchat auswirkt. Also vielleicht auch vorweg, Femizide gab es leider natürlich auch schon, bevor es den Kapitalismus gab. Das Patriarchat ist älter als der Kapitalismus, aber der Kapitalismus und das Patriarchat bilden eben heute eine Einheit, die eine ganz eigene Ausdrucksweise auch hat. Dadurch, dass wir für unsere Arbeit zu einem Arbeitsplatz müssen, entstand eine öffentliche Sphäre und als Gegenstück davon eine private Sphäre, wo die Regeln des Marktes nicht gelten. Und am Arbeitsplatz sind wir, das kennen wir ja alle aus der Arbeit, relativ fremdbestimmt. Wir haben im Großen und Ganzen kein Mitbestimmungsrecht über das, was wir am Arbeitsplatz machen, was wir produzieren. In der Arbeitswelt stehen wir auch unter konstanter Konkurrenz zu anderen, sei es bei der Jobsuche, im Betrieb oder zu Vorgesetzten und das führt natürlich zu Druck. In der privaten Sphäre gelten diese Regeln nicht. Dorthin kehren wir nach der Arbeit zurück, ruhen uns aus. Und dazu gehört dann insbesondere eben auch die Familie. Und die ist historisch gesehen halt ein Ort, wo Männer über mehr Macht verfügen. Also Ehemänner und Väter haben in Familien traditionell das Sagen. Und ich glaube, dass dieses Anspruchsdenken von Männern im Privaten, dass sie dort das Sagen haben und dass sich ihrer Meinung nicht widersetzt werden darf, kombiniert mit dieser täglichen Entmachtung im Arbeitsleben, verstärkt die Gefahr von Gewalt im Privaten. Weil im Privaten kann sich dann die Männer sozusagen diese Handlungsmacht zurückholen, indem sie andere unterdrücken und nach unten treten. Also sich die Kontrolle zurückholen und ihre Männlichkeit wiederherstellen. Und in der Arbeitswelt sind eben diese Hierarchien viel klarer verteilt. Was mein Chef sagt, das mache ich halt auch. Aufmucken bringt da nicht viel. Und gleichzeitig wird auf die private Sphäre natürlich auch sehr viel projiziert. Wir kennen das. Das ist die Sphäre der Kleinfamilie, der romantischen Beziehung. Und wenn dann dieses idealisierte Bild nicht erreicht wird, ist man enttäuscht, obwohl das Ideal eigentlich gar nicht erreicht werden kann. Und das führt dann zu Frust und Konflikten. Und wenn man damit halt nicht umzugehen weiß, schlägt es in Gewalt um. Weil klar sollten Männer lernen, damit anders umzugehen, aber wir könnten natürlich auch zusätzlich die Umstände, in denen wir leben, menschlicher gestalten. Also in einer Welt leben, wo wir nicht mindestens 8 Stunden am Tag sinnlosen Arbeiten nachgehen müssen, dann müsste das auch nicht alles aufs Private projiziert werden.
Ich finde, das macht total viel Sinn, wie du das erklärst. Also wie diese Arbeitsverhältnisse auch damit zu tun haben, wie man sie im Privaten, in der Familie verhält. Weil natürlich ist unser Denken und unser Handeln geprägt von den Umständen. Und ich merke selbst immer in Gesprächen mit Freundinnen, wenn man das reflektiert, wie aufgeladen dieser private, dieser Familienraum ist. Also auch mit Erwartungen und was da alles geleistet werden muss. Genau, und da muss man einfach auch, glaube ich, die Umstände ändern, unter denen man lebt, damit sie das ändern kann. Gleichzeitig sagst du ja richtig, dass das kein Freibrief sein kann, denn Frauen sind diesem Druck in der Arbeitswelt ja auch ausgesetzt. Und da würde mich interessieren, wie gehen die damit um und warum gehen die anders damit um als Männer?
Genau, wie du sagst, also Frauen sind natürlich auch von den Zwängen des Kapitalismus betroffen, genauso wie die Männer. Wie wir aber vorhin besprochen haben, sind Frauen in einer ganz anderen gesellschaftlichen Position als Männer. Das heißt, die gesellschaftlichen Strukturen, die Männer überhaupt erst in die Lage versetzen, Frauen so viel Gewalt anzutun, die wirken auch umgekehrt. Also wir haben als Frauen gar nicht die Macht, Männern so viel Gewalt anzutun, wie sie es umgekehrt tun. Und Frauen werden auch anders sozialisiert in Bezug auf ihre Gefühle. Also während Männer sich eher für ihren Schmerz schämen, schämen sich Frauen eher für ihre Wut. Und zusätzlich lernen Frauen auch einfach besser, mit ihren Emotionen umzugehen als Männer. Also sie reden mit anderen Frauen über Dinge, die sie belasten und haben dadurch auch ein Druckventil tatsächlich. Und es gibt auch Untersuchungen zu Mordmotiven von Frauen. Und es zeigt sich, wenn Frauen Männer umbringen, dann ist der Grund meistens so ein Befreiungsdenken. Also wenn Männer morden, um ihre Opfer zu beherrschen und sie zu vernichten, töten Frauen, um sich nicht weiter beherrschen zu lassen. Und viele Frauen ermorden dann eben ihre Partner, um eine Beziehung zu beenden, in der sie geschlagen oder erniedrigt wurden.
Wir haben jetzt also gesehen, dass es nicht einfach nur um das Geschlecht einer Person geht, sondern dass da, das ist vorher schon erwähnt, das Wort patriarchale Strukturen im Hintergrund stehen, die überhaupt erst den Rahmen, in dem betroffene Personen Gewalt erfahren, schaffen. Was heißt es dann für das Ziel, dass es keine Männergewalt mehr gegen Frauen geben darf? Was müsste dafür passieren, dass das nicht mehr möglich ist?
Wie du sagst, es sind patriarchale Strukturen, die zu Gewalt an Frauen führen. Also dieser gesellschaftliche Risikofaktor für Gewalt an Frauen ist eben das ungleiche Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Und der logische Schluss daraus ist also, ja, wir müssen dieses ungleiche Machtverhältnis beseitigen. Aber weil, wie gesagt, das Patriarchat auch eng mit der Funktionsweise des Kapitalismus verwoben ist, ist es gar nicht mal so einfach. Also der ungleiche Status von Männern und Frauen zeigt sich auch in unserem Wirtschaftssystem. Noch heute ist zum Beispiel die Arbeit von Frauen weniger wert als die von Männern. Und in der Entwicklung des Wirtschaftssystems, also des Kapitalismus, hat sich so ergeben, dass Männer traditionell die bezahlte Lohnarbeit übernommen haben und Frauen dann eben die unbezahlte Arbeit zu Hause und in der Kindererziehung. Und weil diese Arbeit dann auch eben nicht bezahlt ist, wird sie als weniger viel wert betrachtet. Und das hat dann auch zu einer Abwertung der Lohnarbeit von Frauen geführt. Weil Frauen, die sozusagen nur Hausfrauen waren, gab es in der Geschichte des Kapitalismus nur zu wenigen Zeitpunkten. Sogar heute, wo die meisten Frauen arbeiten, sind typische Frauenberufe weniger gut bezahlt als Männerberufe. Und viele Frauen verdienen in gleichen Positionen weniger als Männer. Gleichzeitig hängt eben weiterhin an Frauen die doppelte Belastung durch Haus- und Lohnarbeit. Und das Problem ist dann aber, dass der Kapitalismus davon abhängig ist, dass unbezahlte Arbeit im Bereich der Hausarbeit und der Kindererziehung verrichtet wird. Weil nur wenn die Wäsche gemacht ist und das Essen gekocht ist, können wir am nächsten Tag arbeiten gehen. Und nur wenn es auch nach dieser Generation Arbeitskräfte gibt, bleibt die Wirtschaft am Laufen. Aber diese Arbeit wird dann natürlich keine Firma bezahlen. Und dadurch reproduzieren sich dann eben die Geschlechterrollen immer wieder, weil sie in unserer Arbeits- und Wirtschaftsweise verankert sind. Und das macht eben die Auflösung patriarchaler Machtstrukturen so schwierig. Sie sind halt eben nicht nur uralt und kulturell verankert, sondern eben auch mit dem Kapitalismus eng verwoben. Und gerade auch für gewalttätige Beziehungen ist das verheerend. Also dadurch, dass Frauen diese Hausarbeit verrichten müssen, verdienen sie weniger. Und das macht sie abhängig von Männern. Und so bleiben sie dann auch eher bei einem gewalttätigen Partner, als dass sie sich trennen, weil sie halt keine Alternative sehen. Und das soll nicht heißen, dass es keine Auswege aus der Situation gibt, aber um die Gründe für Gewalt an Frauen wirklich zu verstehen, müssen wir eben analysieren, wie der Kapitalismus und das Patriarchat verwoben sind. Und gerade auch die aktuelle Regierung, ja, die hat das natürlich nicht vor Augen.
Die Regierung und die Frauenministerin der ÖVP, Susanne Raab, haben natürlich ihre Erschütterung mitgeteilt nach den jüngsten Morden an Frauen, verweisen aber immer wieder auf das Gewaltschutzsystem in Österreich und sagen, dass man nicht mehr gegen Gewalt an Frauen tun kann, als sie aktuell schon machen. Da stellt sich natürlich die Frage, stimmt das? Und vielleicht auch, was ist denn die konservative Antwort, also die Antwort von Susanne Raab und der ÖVP auf Gewalt gegen Frauen? Und wie gut ausgebaut ist da der Gewaltschutz wirklich?
Also es wird immer auf das Gewaltschutzsystem verwiesen, wie du sagst, aber es wird halt auch verschwiegen. Also es fehlt allen Anlaufstellen für Frauengewalt an Personal und darauf machen die auch regelmäßig aufmerksam. Zum Beispiel die Geschäftsführerin vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Maria Rösselhumer, hat davon gesprochen, dass es mindestens 3000 Stellen brauchen würde. Also wir reden hier nicht von ein paar Stellen, sondern es ist wirklich, wir sind im Bereich von Tausenden. Und genügend Frauenhäuser gibt es in Österreich derzeit auch nur in Wien. Und unter Schwarz-Blau wurde außerdem der Familienhilfe mit dem Schwerpunkt bei der Hilfe der Gewaltsituation in der Familie das Budget um eine ganze Million gekürzt. Also und davon waren dann auch 18.000 Familien betroffen. Zusätzlich wurde dann auch vom Innenministerium noch die Wiener Interventionsstelle gegen familiäre Gewalt eingestampft. Und das war so ein Bündnis aus Polizei, Justiz und Frauenhäusern. Und gemeinsam wurden dort Hochrisikofälle besprochen, um eben passende Präventivmaßnahmen treffen zu können. Auch das ist jetzt weg und wurde unter Schwarz-Grün nicht wieder eingeführt. Und natürlich werden Femizide von der Regierung auch politisch instrumentalisiert. Also so meinte zum Beispiel Susanne Raab nach dem Mord an 3 Prostituierten in Wien, dass man darüber reden muss, dass Femizide auch von migrantischen Männern begangen werden. Und das finde ich halt schon auch zynisch in dem Land mit der höchsten Quote von Femiziden in Europa. In Österreich ist jede dritte Frau von körperlicher oder sexueller Gewalt innerhalb oder auch außerhalb von intimen Beziehungen betroffen. Das sind ungefähr 35% der weiblichen Bevölkerung. Und das passiert halt im Bierzelt am Land, genauso wie in der Stadt. Das ist ja das Problem eben am Geschlechterverhältnis. Das heißt, von der Regierung werden dann aber, oder von der ÖVP vor allem, werden Femizide zum Problem der anderen erklärt und halt politisch instrumentalisiert, statt dass das Problem tatsächlich angegangen würde. Und das sind halt gerade aus dem Mund von der Frauenministerin natürlich erschreckende Aussagen. Entsprechend ist die Politik von der ÖVP nichts, was die Geschlechterverhältnisse irgendwie grundlegend angreifen würde. Aber genau das ist ja, wie wir vorhin besprochen haben, zentral, wenn wir längerfristig etwas verändern möchten. Das heißt, spürbare Verbesserungen für die Situation von Frauen in Österreich hat die Politik auf jeden Fall nicht gebracht. Das liegt sicher auch daran, dass die aktuellen Geschlechterverhältnisse der ÖVP ganz gut passen. Also es ist jetzt für die ÖVP kein Ziel, Frauen unabhängiger zu machen und die Kleinfamilie zu hinterfragen, auch wenn es dort zu Gewalt kommt. Weil Konservative bedeuten halt genau das, worin das Problem begraben liegt. Ne? Also ein starker Beschützer einer Familie, der dem klassischen Männlichkeit entspricht und brav jeden Tag zur Arbeit geht. Und eine Frau, die sich dann eben brav dafür um die Kinder und Haushalt kümmert.
Jetzt gibt es bestimmte Länder, die das allem hier und jetzt schon besser machen, nämlich Gewalt gegen Frauen zu verhindern, als wir das in Österreich machen. Was wird dort gemacht und unternommen? Was kann man sich von denen abschauen?
Genau, also zum Beispiel Spanien nimmt in Europa eine Vorreiterrolle bezüglich Maßnahmen gegen häusliche Gewalt ein. Also da wurde schon 2004, also vor 20 Jahren, ein Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt erlassen. Und mit dem Gesetz hat die Regierung den Kampf gegen häusliche Gewalt auch zur Staatsaufgabe gemacht. Und das Gesetz hat mehrere Schwerpunkte. Also einerseits gibt es einen Kriterienkatalog zur Bestrafung von Tätern, aber halt auch andere Maßnahmen, die präventiv sind. Zum Beispiel die Ausbildung von Lehrkräften zu Themen wie Gleichberechtigung. Und dann gibt es andere Maßnahmen, die Betroffenen helfen sollen. Zum Beispiel gibt es eine Hotline, die rund um die Uhr erreichbar ist, um Gewaltfälle zu melden. Und die bekommt dann auch dann Unterstützung in mehr als 50 Sprachen angeboten. Und Opfer von häuslicher Gewalt bekommen außerdem kostenlose rechtliche Unterstützung. Und dann wurde 2009 zusätzlich ein Überwachungssystem für Täter eingeführt. Täter und Opfer bekommen ein Überwachungsgerät. Und wenn sich dann der Täter dem Opfer nähert, wird die Frau durch so ein Alarmsignal gewarnt und gleichzeitig wird auch die Polizei alarmiert. Femizide werden außerdem statistisch erfasst und das trägt dazu bei, dass Femizide eben nicht mehr als isolierte Einzelfälle betrachtet werden, sondern als das systemische Problem, das sie sind, halt innerhalb von einer patriarchalen Gesellschaft.
Du hast vorhin auch präventive Maßnahmen erwähnt. Was kann man da nur tun, damit nicht erst reagiert wird, wenn es schon fast zu spät ist?
Ja, also um Femizide verhindern zu können, muss man schauen, welche Umstände die Wahrscheinlichkeit davon erhöhen. häusliche Gewalt und kontrollierendes Verhalten in einer Beziehung sind dabei die größten Risikofaktoren. Das heißt, wenn die Regierung künftig nicht im Nachhinein ihre Bestürzung bekunden möchte, dann wäre es auch sinnvoll, an der Stelle anzusetzen. Und das heißt in erster Linie Gewaltprävention. Und dazu kommt, dass das Risiko eines Femizides steigt, wenn die Frau die Beziehung zum Täter beendet, wie wir vorhin auch schon besprochen haben. Und in beiden Fällen ist es daher wichtig, dass Frauen einen sicheren Ort haben, den sie aufsuchen können. Genügend Frauenhäuser gibt es aber, wie erwähnt, in Österreich nur in Wien. Und damit eine Frau ein Frauenhaus überhaupt auch erst aufsucht, muss das Wissen über das Angebot da sein. Und Gewaltanlaufstellen sind überhaupt unterbesetzt. Und dann natürlich auch wichtig ist Täterarbeit. Also wenn es eine Frau tatsächlich schafft, sich von ihrem kontrollierenden Partner zu trennen, zieht er das Gleiche bei der nächsten Frau ab. Und nur wenn ein Täter sein Verhalten erkennt und ändern kann, wird er nicht wieder gewalttätig. Und auch diese Angebote müssen natürlich bekannt werden, respektive in den Fällen auch verordnet werden. Also auf die Täter muss Druck ausgeübt werden, weil allein auf Freiwilligkeit und Selbsterkenntnis zu setzen, das reicht halt in diesen Fällen einfach nicht aus. Aber genau, die Maßnahmen, die dürfen sich nicht nur auf Fälle beschränken, bei denen es bereits zu Gewalt gekommen ist. Das Ziel sollte schließlich sein, dass es gar nicht erst zu Gewalt kommt. Es braucht also so einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel und der ist natürlich nicht von heute auf morgen zu erreichen, aber um vielleicht so zwei mögliche Maßnahmen zu nennen. Einerseits müssen wir an den Geschlechterbildern arbeiten, also auch wenn wir das Patriarchat nicht von heute auf morgen komplett abschaffen können, können wir im Hier und Jetzt ansetzen. Und Geschlechtergerechtigkeit muss einfach früh thematisiert werden. Und also ich rede hier vom Kindergartenalter, wenn nicht schon früher. Schon Kinder müssen wirklich verstehen, dass sie unabhängig vom Geschlecht einander gleichberechtigt begegnen müssen. Und in Spanien wird zum Beispiel auch in der Schule bereits über Femizide gesprochen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist zum Beispiel die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Weil wir haben vorhin schon drüber geredet, wenn Frauen keine finanzielle Unabhängigkeit haben, dann werden sie sich auch nicht von gewalttätigen Partnern trennen. Also das heißt, den Gender Pay Gap zu schließen, bedeutet auch, Femizide zu verhindern. Und um vielleicht auch aufzuzeigen, wie alles miteinander zusammenhängt, wie viele Faktoren auf das Problem einwirken. Es gibt eine australische Studie, die zeigt, dass sich Frauen nicht von kontrollierenden Partnern trennen, wenn sie sich keine andere Wohnung leisten können. Das heißt, steigende Mieten machen es Frauen noch einmal schwerer. Und ich glaube, hier kann zum Beispiel auch eine finanzielle Unterstützung von Frauen, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, eine kurzfristige Maßnahme sein. Und also das sind jetzt nur zwei Beispiele. Frauenhäuser und Frauenorganisationen fordern ganz viele verschiedene sinnvolle Dinge, die man bei denen auch noch einmal nachlesen kann.
Aber ich finde zwar Beispiele, die wichtige Ansatzpunkte liefern. Also einerseits eben diese finanzielle, ökonomische Frage, die total wichtig ist. Und dann die andere, nämlich die Frage, welche Geschlechterbilder vermittelt war und wie geht man miteinander um zwischen den Geschlechtern. Jetzt muss ich sagen, auch am Ende dieser Folge, Gewalt gegen Frauen ist immer was einen sehr ohnmächtig zurücklässt. Auch natürlich, weil es so ein großes Problem ist, weil es so verwoben ist mit dem System, in dem wir leben, aber auch jetzt unsere konservativen Regierungen oder Parteien nicht viel daran ändern wollen. Aber es gibt da innerhalb der Linken dann fast schon einen ritualisierten Umgang damit, wenn wieder eine Frau Opfer eines Femizids wird, nämlich ein Posting auf Social Media mit der Zahl, die wievielte Frau dieses Jahr umgebracht wurde. Und mehr als kommentieren und empören schaffen wir gerade nicht. Und da muss man sagen, das war mal anders. Also es gab mal eine starke Frauenbewegung, die gehört wurde und die auch viel Veränderungen vorangetrieben hat, auch im Gewaltschutz. Was denkst du, müsste die Linke tun, um nicht mehr nur von der Seitenlinie zu kommentieren? Wie können wir langfristig dazu beitragen, Frauenmorde wirklich zu verhindern?
Ja, also wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann braucht es Druck auf die Politik. Und dafür braucht es, wie du sagst, eine starke Frauenbewegung. Also es gibt auch aktuelle Beispiele dafür, dass Druck von einer organisierten Frauenbewegung etwas bringt. Zum Beispiel in Lateinamerika, wo die Situation bezüglich Femiziden noch viel verheerender ist als in Österreich. Und da hat die Bewegung um Ni Una Menos zu diversen Veränderungen in der Rechtsprechung geführt. Das heißt, wir müssen uns auch wieder vermehrt zusammenschließen, weil aktuell nach Femiziden, da ist es so, dass vereinzelte kleine Demos stattfinden und auch das vor allem in Wien. Das Thema wird also wirklich mit einer Resignation aufgenommen, die eigentlich gar nicht zu beschreiben ist. Es löst kaum mehr größere Emotionen aus, gefühlt. Und das ist halt verheerend. Also wir haben ja vorhin auch über Spanien geredet, das eine Vorreiterrolle in Europa einnimmt. Das Gesetz von 2004 ist aber jetzt, das ist kein Resultat einer Nettigkeit der Regierung. Also dem ist natürlich ein langer Kampf seit den 90er Jahren vorausgegangen. Also über Jahre hat eine starke Bewegung für einen Wandel gekämpft und nicht aufgehört, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und ich glaube, der Mangel an Reaktionen in Österreich, das hat sicher auch mit dem Zustand der feministischen Bewegung ganz allgemein zu tun. Sie ist tief gespalten und hat auch teilweise, würde ich sagen, ihre Prioritäten aus den Augen verloren. Es ist jetzt vielleicht nicht der Punkt, um eine tiefergehende Analyse der Bewegung anzustellen, aber um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, Stichwort 8. März. Ich glaube, da beschäftigen wir uns auch einfach sehr viel mit uns selbst. Ich meine, wir verbringen gefühlt mehr Zeit damit, uns über den Namen des Kampftages zu streiten, statt an unserer politischen Handlungsfähigkeit zu arbeiten. Weil mir ist natürlich bewusst, dass hinter den Debatten um den Namen des Tages auch größere inhaltliche Fragen stehen. Aber ich glaube, wir können uns mindestens darauf einigen, dass das Patriarchat zu Gewalt führt und dass wir wollen, dass das Töten von Frauen ein Ende nimmt. Und eigentlich müsste man sich da halt auf so ein Minimalprogramm einigen können und auch dafür wirklich einstehen können auf der Straße.
Ich fühle das sehr, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl, oft, wenn man darüber redet, was will man jetzt eigentlich, wo will man hin und auch welche konkreten Forderungen hätte man, dann gäbe es da eigentlich viel Gemeinsamkeiten. Aber es ist auch immer ein Zeichen von dieser Anmacht, dass man dann eben nur auf dieser, wie spricht man über was Ebene, verbleiben muss und nicht wirklich gesellschaftliche Änderungen herbeiführen kann. Also ich glaube auch, dass das eigentlich der Weg sein müsste, also sie organisieren und auch strategisch sie zu überlegen, wohin will man. Und dafür war diese Folge, glaube ich, auch nochmal gut, um uns so ein bisschen auf den Boden zurückzuholen und so ein großes Bild davon zu bekommen, worum es eigentlich geht und was Ansatzpunkte sein könnten, dafür Gewalt zu verhindern in Zukunft. Und deshalb danke dir, Daria, dass du heute im Podcast zu Gast warst.
Ja, danke nochmal für die Einladung.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann kommenden Samstag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst. Dieses Wochenende ist ja sehr aufregend, weil am Sonntag Gemeinderats- und BürgermeisterInnenwahl in der Stadt Salzburg ist, wo die KPÖ gute Chancen hat, ins Bürgermeisterduell zu kommen. Und deshalb kommt nächste Woche auch Spitzenkandidat Kai-Michael Dankl von der KPÖ Salzburg in den Podcast. Ich freue mich schon sehr drauf, schaltet sie auch wieder ein und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin, ciao!